Ja, um das Referat oder den Vortrag von Marius noch zu Ende zu kriegen. Also unsere Bundeskanzlerin Merkel hat in klarer Deutlichkeit, nicht zu überwiegender Deutlichkeit beim Klimagipfel hier in Bonn, in Deutschland, das auf den Punkt gebracht, was Marius hier vorgetragen hat. Sie hat nämlich gesagt, unsere Klimaziele sind gegen die Industrie nicht durchzusetzen. Hat sie ganz klar, das ist ein wörtliches Zitat, und danach wurden die kassiert und dann war halt Schluss mit den 40%.
Klimakanzlerin.
Mein Part ist jetzt eigentlich der, euch nochmal zu erzählen, warum das alles so ist, was wir jetzt gehört haben dabei, warum das alles so mit der Konzernkritik so ist, was da dahinter steckt. Ich möchte das in 6 Punkten machen. Also erstmal, Konzernkritik ist nicht Neues. Konzernkritik ist so alt, wie es Konzerne gibt. Das ist so der erste Punkt. Dann der zweite, so, was sind die Schwächen der Konzernkritik? Der dritte, was sind so aktuelle Strategien im Rahmen der Konzernkritik, also Gegenstrategien? Und dann, das ist der eine Teil meines Vortrags, und der zweite Teil ist die CBG, die Koordination gegen Bayer Gefahren, als konzernkritisches Netzwerk. Und zum Schluss eben dann mit Bilanz. Und dann ist ja heute auch mal die Frage gestellt worden, was sind so die persönlichen Möglichkeiten? Der erste Punkt, wie hat sich Konzernkritik entwickelt? Konzernkritik ist nichts Neues, also wie gesagt, das rührt ganz schlicht und ergreifend daher, dass Konzerne sind die Schlachtschiffe des Kapitalismus. In den Konzernen werden die höchsten Profite erwirtschaftet, weil Konzerne eben den Mittelstand, die kleinen Firmen verdrängen durch die Monopolisierung der Technologie, der Patente und so weiter, sich da eben entsprechende Vorteile verschaffen durch die Marktmonopolisierung. Um das konkret zu machen, auf der letzten Bayer-Hauptversammlung wurden in Bonn ein Profit ausgewiesen, ohne das ganze verdeckte Zeug, was also noch an der Steuer vorbeigeschleust wird, was nicht so in den Bilanzen drin steht, von 400% des Umsatzes. Also das und an die Aktionäre wurde ausgeschüttet, also eine Umsatzrendite von 400%, also aufs Grundkapital, aufs eingesetzte Grundkapital. Also wenn einer 1 Euro in den Bayer-Konzern reinsteckt, hat er nach einem Jahr 5 Euro gehabt, also 4 Euro dazu bekommen, 400%. Und ausgeschüttet wurden 109%. 109%. Wir haben einen Negativzins von 0,5 auf unsere Sparkonto. Also diese Zahlen, die werden natürlich nicht öffentlich transportiert, da wird auch schon wieder Verschleierung gemacht, weil während in den 80er Jahren noch ganz klar immer die Dividende auf das eingesetzte Grundkapital berechnet wurde, wird jetzt die Dividende auf den Börsenkurs berechnet. Und da sieht das natürlich anders aus. Der Börsenkurs, das ist ja, der tut sich auf dem Markt herstellen, da werden diese Grundkapitalscheine, bei Bayer sind also ein Grundkapitalschein 2,80 Euro an Wert, der wird dort halt für einen Preis gehandelt, der ist deutlich höher, weil wenn jemand den haben will, zahlt er auch gerne mal 100 Euro und darauf wird dann die Dividende berechnet. So, entsprechend, wie gesagt, gibt es Konzernkritik seit Beginn des Kapitalismus, weil Konzerne eben die Schlachtschiffe des Kapitalismus sind und wenn im Kapitalismus etwas nicht funktioniert, kommt man sehr schnell darauf, dass die Konzerne da federführend dran schuld sind. Und Konzernkritik wurde geübt bisher eben traditionell von der Arbeiterbewegung, von linken Parteien, von kommunistischen Parteien, war sehr stark parteigebunden, war immer eingebettet in die politischen Auseinandersetzungen und man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, und das lässt sich auch nachweisen, ich selbst bin Wirtschaftswissenschaftler, lässt sich das auch ökonomisch und politökonomisch belegen, dass eben die antikapitalistischen Revolutionen, die wir erlebt haben, das waren die größten konzernkritischen Aktionen überhaupt. Da ist richtig Kapital vernichtet worden, also Profitkapital in den Konzernen weltweit. Und nicht umsonst haben die Konzerne jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg halt alles daran gesetzt, durch ein Rechtssystem zum Beispiel gegen Enteignungen klagen zu können, wenn irgendwo moderne Revolutionen stattfinden, also Morales oder in Venezuela oder sonst irgendwo, dann ist es jetzt auch möglich, da zu klagen. Ist allerdings immer noch offen, ob sie dann das Geld kriegen, das sie einklagen oder nicht. Aber auf jeden Fall, sie wird daran deutlich, dass Revolutionen eben grundsätzlich konzentrische Aktionen sind. In den 70er Jahren, ich möchte jetzt, weil wir, die CBG, die Koordination ist in den 70er Jahren gegründet worden, mal kurz noch so die 70er Jahre beleuchten, wie es da ausgesehen hat mit der Konzernkritik. Da ist neu auf den Plan getreten die Umweltbewegung, von der wir heute auch schon gehört haben, in der heutigen Form Fridays for Future. Es hat bei der Konzernkritik sehr viele neue Zugänge an politische Aktionen gegeben, über die Anti-Kernkraftbewegung, über Umweltverbrechen, also ich erinnere nur an die Verschmutzung des Rheins, dass entlang des ganzen Rheins Rheinwasseralarm gegeben werden musste und solche Dinge mehr, dass eben der Kalte Krieg geherrscht hat, dass der Vietnamkrieg die Gemüter bewegt hat und eben auch die Konzerne im Fokus hatte, dass die staatsmonopolistische, also die Theorie, die Wirtschaftstheorie weiterentwickelt worden ist, die marxistische, die konzernkritische hin zum staatsmonopolistischen Kapitalismus, dass es starke kommunistische Bewegungen gab und dass es vor allem auch riesige Streikbewegungen in unserem Land gab, Ende der 60er Jahre bis in die Mitte der 70er Jahre hinein, dass umfangreiche kritische Literatur zu Problemen mit Konzernbezügen erschienen ist. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, dass allein in einem Jahr in den USA, in einem Jahr 1973, in den USA mehr als 1500 Aktionen mit Sachschäden auf Konzernzentralen verübt wurden. Also das war das Klima und der Hintergrund, als die Koordination gegen Bayergefahren aus der Taufe gehoben wurde, bewegt durch Unfälle in Bayerwerken an verschiedenen Standorten. Erst als Bürgerinitiative an einem Standort und nachdem sich mehrere Bürgerinitiativen an verschiedenen Standorten gegründet haben, hat sich die Koordination als Netzwerk etabliert und diese Bürgerinitiativen vernetzt, zunächst national und dann international. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. In den 90er und 2000er Jahren hat diese Konzernkritik im Wesentlichen als neues Element gehabt, dass diese Bewegungen, die ich gerade genannt habe, neue, also neben den traditionellen Arbeiterbewegungen und Gewerkschaftsbewegungen existieren auch weltweit, dass da eben diese Umweltbewegungen, die sozialen Bewegungen sich international vernetzt haben, dass so also internationale Netzwerke entstanden sind und in den 2000er Jahren eben auch richtige zusammengefasste Bewegungen wie die Sozialforen, wie die Blockupy-Bewegung und das eine der Losungen, das ist ein aktuelles Transparent der Koordination, das jetzt leider durch den Vorhang verdeckt ist, aber das ist einmal eine der Losungen der internationalen sozialen Bewegungen und Umweltbewegungen, Fight Corporate Power, also brecht die Macht der Konzerne. Warum sind wir nicht so weit, dass eben tatsächlich Konzerne entmachtet werden können? Weil eben das eine harte, sehr harte Auseinandersetzung ist. Und da kommen wir zum zweiten Punkt meines Themas. Was schwächt Konzernkritik? Was sind Probleme bei der Konzernkritik? Also eins der Hauptprobleme ist mangelnde politische Analyse. Dass also zu wenig darüber nachgedacht wird, wie das überhaupt so alles zusammenhängt. Das kapitalistische Wirtschaftssystem, der kapitalistische Staat mit den Konzernen, mit den Profiten, die in den Konzernen gemacht werden, und eben dem dahinterstehenden Kapital. Weil da, also es wird sehr viel zum Beispiel über Ultrareiche geredet, ja. Und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass jeder hier im Saal weiß, dass mittlerweile 8 Personen die Hälfte des Weltvermögens besitzen. Aber der zweite Schritt, darüber nachzudenken, was heißt denn das konkret? Das heißt, im Durchschnitt besitzen 8 Personen auf der ganzen Welt die Hälfte alles Konzernsvermögens, wenn sie die Hälfte des Weltvermögens besitzen. Dass diese Konzentration von Kapital in wenigen Händen, also das ist eine neue Entwicklung und auch da ist die Analyse, wie ich das so jetzt ein bisschen schlaglichtartig oder scherenschnittmäßig hier vorgestellt habe, greift zu kurz. Da wird zu wenig drüber nachgedacht, wie diese zwei Punkte miteinander in Verbindung gebracht werden und was das im Hinblick auf Konzernmacht heißt. Gleichzeitig ist eine große Schwäche der konzernkritischen Bewegungen, dass sie natürlich konzernkritisch sind. Und Konzernkritik wird natürlich von den Konzernen über ihren Staat, wir haben ja heute schon vom Genossen der Bosse geredet, der war ja immerhin unser Bundeskanzler und damit ist der Staat, also ist auch schon die Verbindung zwischen Konzern und Staat beleuchtet, über die man lange und gut und tief nachdenken kann. Aber Fakt ist, dass natürlich die öffentliche Hand an Konzernkritik, egal in welcher Form, auch nicht finanziert und auch die Kirchen nicht, dass es da die größten Probleme gibt. Und dann entsprechend natürlich eben auch konzernkritische Organisationen Schwierigkeiten haben, ihre Arbeit zu finanzieren. Hinzu kommt ideologische Einflussnahme. Wir haben ja wieder Genosse der Bosse als Beispiel. Da möchte ich dran erinnern an Genua, an den Weltwirtschaftsgipfel in Genua, an das, was dort passiert ist und wie das staatlicherseits eben ideologisch ausgeschlachtet worden ist gegen die konzernkritischen Bewegungen. Und dass natürlich glücklicherweise die konzernkritischen Bewegungen auch genügend Kraft hatten, auch die Fakten wirklich wieder ans Tageslicht zu fördern und das nicht mehr so alleine der ideologischen Prägung im Raum stehen, wie das damals war. Ideologisch nehmen Einfluss der Staat, die Kirchen, die Medien als Verlautbarungsorgane, die Medien sind selbst konzernmäßig organisiert, die Kapitalbeteiligungen sind verflochten. Wer weiß schon, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung zum Beispiel von Bayer gegründet wurde in den 20er Jahren als Konzernorgan und in der Tradition bis heute wirkt. Ja. Dann kommt hinzu, dass die neuen sozialen Bewegungen kaum angebunden sind, also dass es große Lücken gibt zwischen den sozialen Bewegungen und der Arbeiterbewegung. Da haben wir heute auch schon drüber gesprochen. Dass eben im Hambacher Forst Schwierigkeiten bestehen, mit der IGBCE oder mit Gewerkschaftskollegen gemeinsam zu demonstrieren und umgekehrt. Das ist für viele Gewerkschaftskollegen, die haben auch, das muss man auch mal ganz klar sagen, Schwierigkeiten mit sozialen Bewegungen zusammen zu demonstrieren. Da gibt es also große Probleme. Dann der Antikommunismus, der ist heute angesprochen worden, da möchte ich ein Wort dazu verlieren. Wenn man also sagt, dass das Profitsystem also die Umwelt zerstört, dann sind wir sofort beim Kapitalismus. Denn das Profitgesetz ist das Grundgesetz des Kapitalismus. Wenn man das Grundgesetz des Kapitalismus, den Profit, angreift, weil eben die Erwirtschaftung von Gewinn hier alles untergeordnet wird, wenn man dieses Grundprinzip des Kapitalismus angreift, greift man den Kapitalismus an. Wenn man das System stürzen will, was wir wollen, was wir auch müssen, weil wir müssen sagen, wir brauchen ein Solidarsystem. Wir brauchen kein Profitsystem, wo der maximale Gewinn der 8 Leute zum Beispiel, die dann die Hälfte des Gewinns kassieren, gesteigert und maximiert wird, sondern wir brauchen ein System, wo das Solidarsystem maximiert wird, die solidarischen Leistungen, Gesundheitswesen, Bildung und was wir alles da so haben, dann reden wir darüber, dass wir das kapitalistische Gesetz irgendwie stürzen müssen. Und wenn wir das stürzen müssen, müssen wir allerdings das dazugehörige System stürzen, dessen Grundgesetz das ist. Wenn wir das Grundsystem stürzen wollen, dann taucht sofort die Frage auf, ja und dann? Und wenn man jetzt ankommt und sagt, mit den Versuchen, die es in der Geschichte gab, die jetzt gerade mal 70 Jahre alt ist, da möchte ich hier nicht drüber diskutieren, aber kann grundsätzlich sagen, natürlich, da ist jede Menge falsch gelaufen, dann vernagelt man sich die Zukunft. Da muss man drüber diskutieren, ja, wie müssen wir es denn anders machen, was kann man denn sonst anders machen? Das ist doch die Diskussion. Und wenn die abgewürgt wird, eben, dass man, was heute passiert ist und was ich traurig fand, dass man einem 18-jährigen Mädchen plötzlich die DDR um die Ohren haut. Also, dann tun wir uns irgendwie selbst ins Abseits stellen. Gut, ein anderer Punkt, der hier wichtig ist, ist die Zersplitterung der Bewegungen. Also, dass die sozialen Bewegungen, das haben wir auch im Ansatz heute schon gehört, also dass der BUND und Ende Gelände also zum Beispiel nicht an einem Tisch sitzen, das ist eine Zersplitterungserscheinung, obwohl sie letztendlich gemeinsame Interessen haben. Natürlich gibt es Probleme, aber da muss man an einem Tisch drüber reden und muss an einem gemeinsamen Handeln kommen. Und es gibt ein ganz großes Problem, das existiert die mangelnde Organisationskraft. Die Konzerne sind hoch organisiert von den sozialen Bewegungen basieren im Wesentlichen auf ehrenamtlichen Arbeiten. Man muss den Haushalt, die Kinder, was weiß ich, seinen Lebensunterhalt, alles noch nebenher betreiben. Die Koordination gegen Weilgefahren, wo ihr alle heute Gast seid, hat eine einzige hauptamtliche Kraft. Und ansonsten sitzen hier lauter Ehrenamtliche. Das sind alles so gut. Kommen wir zum dritten Punkt. Was machen die Konzerne gegen, also es geht jetzt natürlich alles, das ist ja heute schon den ganzen Tag der Fall, im Schnelldurchflug, aber wir können in der Diskussion den einen oder anderen Aspekt bestimmt noch vertiefen. Wie wehren die sich dagegen? Also was sind da deren Gegenstrategien? Die Konzerne brauchen die Gesellschaft, das ist ihr Nährboden. Ohne menschliche Arbeitskraft ist kein Profit zu erwirtschaften. Und auch die künstliche Intelligenz wird im Übrigen keinen Profit erwirtschaften. Den Profit, der wird immer nur von der menschlichen Arbeitskraft kommen. Die künstliche Intelligenz kann ihn bestenfalls noch ein bisschen effizienter gestalten, aber er wird nicht den Profit steigern. Also die Konzerne wissen ganz genau, dass sie auf menschliche Arbeitskraft, menschliche Intelligenz, menschliche Ideenreichtum und so weiter angewiesen sein werden. Und dementsprechend versuchen sie auch immer ein Gesellschaftsbild zu zeichnen, in dem sich jeder irgendwo eine Wohlfühlecke kriegt. Also das heißt, mit sehr viel Propaganda, mit sehr viel Gehirnwäsche, mit sehr viel Moderation, Dialog, Mediation, und so reagieren die Konzerne einerseits auf alles, was da passiert. Sie haben die Medien, sie haben das Marketing und sie haben vor allem den Konsumterror. Also Konsum, so wie es ist längst nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und Lebensbedürfnissen, sondern ist eben einfach die Versklavung von Käufern, um eben Dinge zu kaufen, die den Profit, der dahinter steht, im Kapitalbesitz mehr. Wenn jetzt zum Beispiel, werden wir gerade Zeugen, wo ein Automobil in den Status gezwungen werden soll von den Konzernen eines Wegwerfartikels. Genauso ein Wegwerfartikel und jährlich alle paar Jahre zu erneuern Artikel, wie das im Moment schon ein Handy ist. Natürlich machen viele das nicht mit und es werden auch viele beim Auto nicht mitmachen. Aber wir können, wenn wir aufmerksam zugucken, werden wir sehen, dass das im Moment zum Beispiel die Strategie der Konzerne ist, eben das zu erreichen. Sie haben Greenwashing, Bluewashing, also das sind Begriffe, wo ich jetzt ausgehe, dass die bei euch bekannt sind, mit denen sie halt versuchen, also Elemente, also die sozialen Bewegungen ja regelrecht zu unterwandern und ihnen sozusagen die Butter vom Brot zu nehmen. Aber wenn alles nichts hilft, dann wird es ernst. Und das erleben wir halt derzeit auch. Das ist Konfrontation, Kriminalisierung, Prozesse, Repression, Gesetzgebung, Aufrüstung der Polizei, Überwachung und eben der Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Da sind wir auch Zeitzeugen all dieser Entwicklungen. Ich habe meine Klimaproteste in Paris gehabt und habe dort auch gesehen, da gab es also zwei sehr wichtige Erlebnisse, die ich da hatte. Dort gab es drei eigentlich. Also erstmal gab es dort schon das, was ich gerade als Schwäche geschildert habe, war dort überwunden. Es gibt dort eine Klimabewegung. Die Fridays for Future-Bewegung ist Bestandteil einer Klimabewegung. Und in dieser Klimabewegung sind Arbeiterorganisationen, also die Front Ouvrier, also die Arbeiterfront arbeitet damit, die Gewerkschaften arbeiten damit und praktisch alle Umweltverbände sind in dieser Klimabewegung, in dem Klimamovement sind die zusammen. Und Fridays for Future ist nur ein Teil. Die Aktion am Freitag war natürlich eine Aktion von Fridays for Future. Die haben da demonstriert und da waren die anderen Kräfte der Klimabewegung nur sehr klein, marginal vertreten, mit einer kleinen Delegation, weil man nämlich insgesamt beschlossen hat, dass man am ein Klimawochenende macht. Und das beginnt mit der Demonstration von Fridays for Future und hat am Samstag eine Riesendemonstration aller beteiligten Kräfte und am Sonntag eben noch Mahnwachen und sowas. Bei der Demonstration am Freitag habe ich nur einen einzigen Polizisten gesehen. Der ist im Auto vor der Demonstration vor der 15.000 jungen Leuten hergefahren. Am Samstag, als das 60.000 Arbeiter Gelbwesten, Umweltorganisation und auch eine Delegation von Fridays for Future demonstriert hat, waren 15.000 Polizisten in Paris. Hochgerüstet, also ich meine, wir kennen sie ja mittlerweile auch schon von uns, alle in Schwarz hochgerüstet, aber noch im Unterschied zu uns mit Gewehren ausgestattet, die mit Gummigeschossen geschossen haben und die das auch entsprechend alles eskaliert haben. Vielleicht haben ein paar von euch das auch im Fernsehen in der Tagesschau gesehen, dass dann eben tatsächlich auch brennende Barrikaden und sowas alles gab. Und es gab ein Polizeikessel mit 15.000 gefesselten Menschen von mittags um 12 bis abends um 6. Ohne Klo und ohne Versorgung. Gut, auf jeden Fall, das sind so die Gegenmittel, die die Konzerne zur Anwendung bringen, wenn es ernst wird. Interessant, die dritte Erfahrung, die ich gemacht habe, die sich sehr unterschieden hat von Deutschland, war, dass in der gesamten Woche danach im Fernsehen rund um die Uhr Diskussionen über dieses Klimawochenende war und dass die einzigen Vertreter, die das gerechtfertigt hatten, diese Eskalation, die dort stattgefunden hat, mit Barrikaden und dass da mit Polizei geschossen und so weiter, und so, das war die Polizei selbst und der Innenminister. Und ansonsten fand sich nicht ein Mensch, der da im Fernsehen irgendwie das für richtig gehalten hat, sondern alle hatten Verständnis, dass dann eben auch mal eine Bank verwüstet worden ist oder eben mal bei all dem, was hier in der Welt passiert und was mit dem Klima passiert, dass eben darauf aufmerksam gemacht wird, dass es bei den Banken zum Beispiel ist oder eine Konzernzentrale oder dass eben wenn die Polizei derartig die Demonstranten jagt, dass da auch mal ein Müllcontainer angezündet wird. Gut, ich will damit jetzt keine Partei für da oder das greifen, die Diskussion kann man auch nicht führen, aber das sind so meine Impressionen, die mir einfach so aufgefallen sind an Unterschieden zwischen Frankreich und hier. Die CBG, die Koordination gegen Wirecard, als sie in den 70er Jahren gegründet wurde, hat sie sich direkt mit einem der größten Konzerne der Welt angelegt. Ist in direkte Konfrontation gegangen, ausgehend von diesen Unfällen, die da passiert sind, in der ersten Organisationsphase als Bürgerinitiativen, die halt diese Unfälle thematisiert haben, und hat dann sich langsam entwickelt und hat dann eben auch Prinzipien entwickelt, nach denen sie bis heute arbeitet. Das erste Prinzip ist, dass sie sich halt direkt und ohne Umwege und irgendwie mit der Konzernmacht auseinandersetzt, am Beispiel des Bayer-Konzerns. Dass sie dabei auch diese Kapitalstrukturen aufdeckt, dass sie die Rolle von Staat und Medien und alles, was mit Konzernmacht verbunden ist, immer am Beispiel von Bayer auch aufdeckt. Marius hat ja jetzt am Beispiel der Klimaproblematik das auch gemacht. Dass die Koordination hat das Prinzip, dass sie breitestmögliche Bündnisse schafft. Inner- und außerbetrieblich. Von Anfang an, als wir begonnen haben, war es noch nicht mal möglich, bei Bayer Vertrauensleute zu wählen. Gewerkschaftliche Vertrauensleutewahlen waren nicht innerhalb des Betriebes möglich. Wir haben die Vertrauensleutewahlen, die damals auf den Straßen stattfinden mussten, außerhalb des Betriebes von Anfang an unterstützt. Die Organisation und die Umsetzung von sowas. Wir tun bis heute inner- und außerbetriebliche Bündnisse schmieden. Viele unserer Informationen kommen aus den Betrieben. Der Bayer-Konzern hat es auch nicht geschafft, bis zum heutigen Tag die Koordination in den Betrieben zu verteufeln. Er hat es immer und immer wieder versucht, könnte ich stundenlang darüber erzählen, wie er es versucht hat, mit den lächerlichsten Methoden. Aber er hat es nicht geschafft. Natürlich ist nicht jeder Betriebsangehörige unser Freund. Aber sie haben sich nicht auf die Seite des Konzerns ziehen lassen, dass sie sagen, die Koordination sind lauter Idioten oder irgendwas. Wir haben als Prinzip des Bündnisses ein nationales und internationales Bündnis. Das heißt, dass wir national und international arbeiten, von Anfang an. Dass wir bei der Koordination kann jeder mitarbeiten im Netzwerk, es sei denn, also die einzigen Grenzen, die wir haben, sind rassistische, sexistische und faschistische Gesinnungen. Aber ansonsten haben wir das Bündnis wirklich sehr, sehr breit angelegt und wer länger die Koordination beobachtet hat oder Mitglied ist oder irgendwie Kontakt zu uns hat, weiß das auch. Bei uns haben Kirchenvertreter aus Ländern gesprochen, bei uns haben sogar schon Umweltminister gesprochen, es haben Betriebsangehörige gesprochen. Also aus vielen, vielen Ländern, Türkei, Lateinamerika, Japan, also sehr, sehr viele Länder, Taiwan haben wir Aktionen gehabt, wo wir zusammengearbeitet haben und. Also da kann man auch lange drüber reden. Aber das sind so die drei Kernpunkte, Prinzipien, die wir im Hinblick auf das weltweite Netzwerk verfolgen und dieses Bündnis halt schaffen. Wir sind in ungefähr 56 Ländern aktiv und haben also viel, viel Erfahrung da. Wir behandeln alle Themen. Also es ist nicht so, dass wir ein Umweltverband sind, der eben nur Umweltthemen behandelt, sondern wir behandeln alle Themen, Produktion, Produkte, Umwelt, Soziale, Frauenpolitik, politisch, Frauendiskriminierung, haben wir auch schon Kampagnen geführt, Frauendiskriminierung bei Bayer und so weiter und so weiter. Und grundsätzlich aber immer als Beispielcharakter, weil oft werden wir gefragt, ja, weshalb macht ihr immer nur Bayer? Also es hat zwei Gründe, einmal würden wir gar nicht mehr schaffen, also mit Bayern sind wir schon über alles ausgelastet, schaffen da vieles, vieles gar nicht. Und zum Zweiten ist es halt so, dass wir das auch dann nicht mehr in dieser Qualität schaffen würden. Wir bieten aber jedem, der irgendwie bei anderen Konzernen Probleme hat, bieten wir unsere Unterstützung an und man muss auch ganz klar sagen, vieles von dem, was wir erreicht haben an Analyse und Durchblick von Zusammenhängen, hat sich verallgemeinert. Wir haben im Sozialforum aktiv mitgearbeitet, hatten dort die Ressortverantwortung für multinationale Konzerne im internationalen Sozialforum 8 Jahre lang und an vielen anderen Stellen auch und haben dort unsere Erfahrungen entsprechend an andere soziale bewegte Menschen weitergegeben. Wir sind kein Aktionsnetzwerk, keine Aktionsorganisation, sondern wir leben von der Aktionstätigkeit unserer Netzwerkpartnerinnen. Die Stärke des Netzwerks ist so stark wie die stärkste Aktion von einem Netzwerkpartner. Wir koordinieren weltweite Aktionen und unterstützen die durch Know-how-Austausch, durch Bündelung der Kräfte und vor allem, dass wir diese Kritik, die in aller Welt, die Probleme, die in aller Welt bei Bayer auftauchen, dass wir die nach Leverkusen zur Konzernzentrale tragen. Und da muss ich, kommt jetzt die Überleitung zu meinem vorletzten Punkt, persönliche Möglichkeiten und dann noch Bilanz. Da möchte ich darauf hinweisen, was jetzt gerade in den letzten 2 Jahren vor aller Augen, in aller Welt und in allen Medien als außergewöhnlich bezeichnet wurde, nämlich, dass der Konzern, also Bayer-Konzern, bei einer Großfunktion, dass wir in Zusammenarbeit mit vielen, vielen Kräften, allerdings auch weit ins bürgerliche Lager hinein und sogar mit einem Bündnispartner, den wir uns überhaupt nicht gewünscht haben, nämlich BlackRock, einen der großen Kapitalbesitzer, die Bayer-Aktien in den Keller gebracht haben und geschichtlich einmalig auf der Hauptversammlung der Konzernvorstand nicht entlassen worden ist. Das hat es also überhaupt noch nie gegeben. Hier in Deutschland, in den USA hat es das schon ein paar Mal gegeben, aber hier bei uns überhaupt noch nicht. Und das war eben dieses Jahr im Mai, war das halt möglich. Dazu muss man wissen, wer halt uns nicht näher kennt, auf so einer Hauptversammlung sprechen vielleicht 35 Leute, davon sind 30 von uns. Und zwar aus aller Welt. Kommen wir zu den persönlichen Möglichkeiten, die habe ich noch ein bisschen jetzt, möchte ich noch ein bisschen stärker gewichten, weil halt diese Frage aufgetaucht ist heute. Es wurde schon richtigerweise gesagt, man darf das nicht gegeneinander stellen, das ist ganz klar. Jeder nach seinen Fähigkeiten sozusagen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Und wer halt jetzt zum Beispiel eben an keiner Sitzblockade teilnehmen kann oder eben nicht mit uns auf die Bayer-Hauptversammlung gehen kann, der kann halt das nicht. Der ist auch seine freie Entscheidung. Und trotzdem ist er natürlich für uns genauso wichtig, wenn er individuell und persönlich da eben eine klare Haltung zum Beispiel entwickelt, spaltende Meinungen in seinem Umfeld diskutiert und da entgegenwirkt. Wenn er in anderen Organisationsstrukturen mitwirkt, die insgesamt halt ihren Teil dazu beitragen, dass er eben und vor allem, das wurde auch schon mal an anderer Stelle gesagt, finanziell oder vielleicht doch mit der einen oder anderen ehrenamtlichen Arbeitsstunde da das Ganze unterstützt. Wenn wir zum Bilanz und zum Ausblick kommen, dann ist zu sagen, die Konzerne sind stärker denn je. Wir leben in einer Periode, die kriegt jeder mit. Ich habe gerade das Beispiel gesagt, wie sich da. Wir haben ja jedes Jahr im Frühjahr diesen Gipfel von Davos. Und da, der hat den eigentlich wirklich tollen Nebeneffekt, dass man da tatsächlich auch immer schön jeweilige aktuelle Entwicklung der Konzernmacht mitkriegt. Ja, da hat man das Männlein laufen, also ich komme aus Nürnberg, in Nürnberg gibt es eine katholische Kirche, da läuft ein Männlein, in der Mitte sitzt der Kaiser und drumherum laufen alle vor einer Stunde, geht das da, laufen dann alle, die in Staat und Gesellschaft was zu sagen haben, die laufen halt da und machen ihren Knicks vor dem Männlein. Also so ist das in Davos, da halten die Konzerne Hof und alle, die in Staat und Gesellschaft was zu sagen haben, machen dieses Männlein laufen. Von der Merkel, Trump, alle. Ausnahmslos. Und das kann man jedes Mal sehen und da kommen auch immer Zahlen dann zutage. Da ist auch die Zahl immer, wird da transportiert über diese, mit, das macht Oxfam übrigens. Ne, da also sieht man auch, wie die Bündnispolitik, welche Bedeutung die hat. Die machen diese Analysen mit dieser Konzentration des Reichtums, wie sich das halt hinentwickelt hat zu den acht, dass es plötzlich acht Personen nur noch sind, die halt die Hälfte des Weltvermögens besitzen. Das ist schon ziemlich heftig. So, und das macht aber deutlich, dass die Konzernmacht halt stärker denn je ist. Es gibt auch viele andere Zahlen, also dass nur noch, glaube ich, 125 Konzerne 70% des Weltwirtschaftsprodukts bestreiten und so weiter und so weiter. Also gibt es viele Kennziffern, die das halt belegen. Die Konzerne sind durch Fusion zu gigantischen Wirtschaftsstrukturen herangereift und steuern halt mittlerweile immer offener die politischen Entwicklungen, hier bei uns und auch weltweit. Das alles bringt auch neue Qualitäten von Gefahren mit sich. Über eine haben wir ja heute gesprochen, über diese Klimaproblematik. In der Diskussion wurde es öfter die Kriegsgefahren gesprochen. Wir sind auch wieder Zeitzeugen, wie sich seit 3 Jahren die Weltkriegsgefahr aufbaut. Ja, das ist und zwar auch alles nur aus wirtschaftspolitischen Hintergründen heraus und dann immer über die Konzernmacht, die Schlachtschiffe dabei sind. Die Kulturzerstörung, die Zerstörung von politischen Strukturen. Also mittlerweile kann man der FAZ lesen, ist denn unsere Demokratie überhaupt noch nötig? Und zwar nicht diese Frage wird nicht von der AfD gestellt. Ja, die wird mittlerweile von konservativen Kräften aus der CDU-Mitte herausgestellt. Ja, aber trotz allem, nochmal möchte ich daran erinnern, der Kampf als solcher, da will ich gar nicht drauf rumtrampeln, dass der entsprechend notwendig ist und wichtig ist. Also das hat die Freundin von Fridays for Futures hat das ja, ich meine, wir dämmern ja alle schon hier unserem Ende entgegen, ja? Aber die hat das noch alles vor sich gesagt.
Es gibt die auch Verstehung.
Weil die ist 18 Jahre alt. Und hat das noch alles vor sich. Es ist sehr viel mehr. Da liegen 20, 30, 40 Jahre dazwischen. Und also das ist schon düster. Und wie diese Entwicklung läuft. Und trotzdem muss man sagen, Erfolge sind möglich. Erfolge sind möglich und sie sind halt nötig. Ich meine, nötig sind sie eh, aber sie sind auch möglich. Wie eben zum Beispiel diese Nichtentlastung gezeigt, also die haben sie, also ich hätte jedem Bundesbürger gewünscht, dass er gesehen hätte, die blöden Gesichter von diesem Vorstand. Es gibt ein Foto, das ist einmal erschienen in der FAZ, wo man diese blöden Gesichter von denen sieht. Aber die waren fertig. Die haben mit allem gerechnet, aber damit nicht. So, und das ist möglich, wenn das möglich ist und wenn man weitermacht und wenn man die Schwächen überwindet, über die ich vorhin gesprochen habe, dann ist noch sehr viel mehr möglich. Das war's.
Vielen Dank, Marius. Vielen Dank, Axel. Also ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen. Vielleicht habt ihr ja Fragen oder Beiträge.